imagine?
Kannst du dir vorstellen, dass eines der größten Rennen der Geschichte hier in der Antarktis, dem entlegensten Kontinent der Erde, stattfand?
Yes, two.
Ja, zwei Männer, die über dieses unwirtliche Eis und dem Schnee rasen. Es war ein Rennen auf Leben und Tod. Nur einer würde lebend zurückkehren. Der englische Marineoffizier Kapitän Robert Scott und der norwegische Entdecker Roald Amundsen würden gegeneinander antreten. Damals im Jahr 1911 wollten beide als erste Menschen den Südpol erreichen. Schließlich waren damals alle Kontinente erobert worden, außer diesem einen. Während der eine Flagge auf dem Grund der Erde aufstellen würde, würde der andere bei dem Versuch sterben. Hinter dem heldenhaften Sieger und dem tragischen Verlierer verbergen sich einige faszinierende Fakten. Du wirst gleich herausfinden, was den Unterschied ausmachte. Die Antarktis ist der südlichste Kontinent der Erde. Er ist etwa 14 Millionen Quadratkilometer groß. Es ist größer als Europa und fast doppelt so groß wie Australien. Der größte Teil der Antarktis ist mit 2 Kilometer dickem Eis bedeckt. An manchen Stellen ist das Eis mehr als 4 Kilometer dick. Etwa 90% des gesamten Eises der Erde befinden sich in der Antarktis. Würde das gesamte Eis schmelzen, würde der Meeresspiegel um 60 Meter ansteigen. Die Antarktis ist ein rauer, unwirtlicher Ort. Es ist der kälteste, windigste, trockenste und leerste Ort der Erde. Alles Leben, das hier überleben kann, tut dies angesichts der unglaublichen Bedingungen. Die Temperaturen können auf fast minus 90 Grad Celsius fallen. Die Winde erreichen bis zu 300 Kilometer pro Stunde. Nur etwa 4 cm Regen fallen hier pro Jahr in Form von Schnee. Und wie gesagt, es ist der leerste Ort der Welt. Abgesehen von den Pinguinen und einigen wenigen anderen Arten ist die Bevölkerung gleich null. Menschen können hier nicht dauerhaft leben. Tatsächlich wurde der antarktische Kontinent erst 1820 von Menschen gesehen und erst 1895 setzte ein Mensch seinen Fuß in die Antarktis. Nur 16 Jahre später fand in dieser rauen und unerträglichen Umgebung das größte aller Rennen statt und die Startlinie befand sich im Rossmeer am Rande der großen Eisbarriere. Diese gewaltige Masse bricht, verschiebt und driftet ständig. Aber 1911 lag die Ziellinie etwa 1000 Kilometer landeinwärts bei 90 Grad südlicher Breite, besser bekannt als Südpol. Aber was würde jemanden dazu bewegen, an einem solch tödlichen Rennen teilzunehmen? Die Antwort auf diese Frage liegt auf der anderen Seite des Erdballs. Im Jahr 1901 leitete Kapitän Robert Scott als Marineoffizier die erste britische Expedition in die Antarktis, die Discovery-Expedition. Die Royal Society des britischen Weltreichs steuerte eine ganze Reihe von Wissenschaftlern bei, die von der Paläontologie bis zur Meteorologie und den Magnetfeldern der Erde alles erforschten. Irgendwann während dieser Reise zum Eiskontinent begann in Scotts Kopf eine große Idee zu wachsen. Was wäre, wenn er den Südpol entdecken und als erster Mensch einen Fuß auf ihn setzen könnte? Nach der Discovery-Expedition sollte Scott weitere 6 Jahre brauchen, um diesen Ehrgeiz zu entwickeln. Aber 1910 startete er die Terra Nova-Expedition mit einem Ziel vor Augen.
Das Hauptziel der Expedition ist es, den Südpol zu erreichen und dem britischen Empire die Ehre dieser Leistung zu sichern.
Aber Scott war nicht der Einzige, der den Ehrgeiz hatte, die letzten unbekannten Räume der Welt zu erobern. Kapitän Roald Amundsen war ein norwegischer Entdecker, der als erster die Nordwestpassage der Arktis durchsegelte. Außerdem verbrachte er 1898 einen Winter südlich des Antarktischen Kreises. 1909 bereitete er sich auf eine Expedition zum Nordpol vor, als ihn die Nachricht erreichte, dass zwei amerikanische Entdecker behaupteten, sie hätten es vor ihm geschafft. Er setzte seine Vorbereitungen fort, änderte aber im Stillen sein Ziel. Am 9. August 1911 setzte er die Segel mit seinem einzigartigen, eisresistenten Schiff, der Fram. 2 Monate nach Beginn seiner Reise gab er der Welt sein wahres Ziel bekannt. Amundsen war auf dem Weg zum Südpol.
Unser Plan ist einer und wieder einer allein, den Pol zu erreichen. Für dieses Ziel habe ich beschlossen, alles andere über Bord zu werfen.
Amundsen schaffte es mit seinem Team, seinen Vorräten und seinem Geheimnis bis zum anderen Ende des Planeten. Erst als er aus seinem letzten Anlaufhafen auslief, schickte er ein Telegramm an Scott, der in Melbourne seine eigenen Vorbereitungen traf. Ich bitte um Erlaubnis, Ihnen mitzuteilen, dass die Fram in die Antarktis aufbricht. Amundsen. Das Rennen war gelaufen. Da haben Sie es also. Beide Männer würden im Januar 1911 mit einem Ziel in der Antarktis landen. Amundsen errichtete seine Basis auf dem Ross Shelf Eis in der Bucht der Wale. Scott würde am Cap Evans auf Ross Islands starten. Beide beschlossen, sich auf den Weg zu machen, sobald der Winter vorbei war. Und beide brachen ungefähr zur gleichen Zeit auf. Amundsen am 20. Oktober, Scott am 1. November. Beide führten am Ende ein kleines Team von 5 Personen an. Amundsens Route lag etwa 96 Kilometer näher am Pol, aber Scotts Route war ihm vertrauter. Er war schon einmal in dieser Region unterwegs gewesen und ein anderer britischer Entdecker, Ernest Shackleton, hatte den größten Teil der Strecke vor ihm zurückgelegt und war bis auf 157 Kilometer an den Pol herangekommen. Einer dieser Männer würde der Erste sein, der am Südpol steht. Der andere würde niemals zurückkehren. Er würde ein gefrorener Körper in dieser eisigen Welt werden. Was machte den Unterschied aus? Wie konnte der eine Mann das Rennen gewinnen, während der andere in den Tod ging? Wer hat also das Rennen zum Südpol gewonnen? Wer überlebte und wer nicht? Am 14. Dezember 1911 war es Roald Amundsen, der norwegische Entdecker, der als erster den Boden der Erde erreichte. Er war es, der die Flagge bei 90 Grad südlicher Breite aufstellte. Amundsen erreichte den Südpol, an dem noch nie ein Mensch gestanden hatte, ganze 33 Tage vor Scott, fast 5 Wochen, ein unglaublicher Triumph. Aber was geschah mit Robert Scott? Seine Geschichte ist weitaus düsterer. Scott und seine Männer schafften es bis zum Südpol, mussten dann aber feststellen, dass die Norweger ihnen zuvorgekommen waren. In seinem Tagebuch gab Scott zu, dass dies ein furchtbarer Tag war. Und dann schrieb er etwas ziemlich Erschreckendes. Er gab zum ersten Mal zu, dass er und seine Gefährten die 1000 Kilometer lange Reise zurück zur Küste vielleicht nicht überleben würden. Die 5 traten die Rückreise über die eisigen Ebenen an. Schon bald wurde das Team immer erschöpfter und erfrorener, aber sie stapften weiter. Scott hielt noch an, um 14 Kilogramm versteinerte Pflanzen für ihren Schlitten zu sammeln. Doch die Verletzungen häuften sich und die Wunden heilten nicht mehr. Am Fuße eines Gletschers brach Edgar Evans zusammen und starb. Dann verschlechterte sich das Wetter. Ihr Vorankommen verlangsamte sich auf ein Kriechen. Ihre Vorräte gingen fast zur Neige. Bald kauerten sie in einem Zelt zusammen, während der Wind den Schnee um sie herum auftürmte. Lawrence Oates opferte sich für die Gruppe, indem er sich in den Schnee hinausbegab. Die übrigen 3 kämpften sich weiter und versuchten verzweifelt, ein lebenswichtiges Versorgungsdepot zu erreichen. Doch in Scotts Tagebuch steht, dass er spürte, dass das Ende nahe war.
Ich glaube nicht, dass ich noch mehr schreiben kann. Unsere Leichen müssen die Geschichte erzählen.
Am 29. März 1912 starben Henry Bowers, Edward Wilson und Robert Scott in ihrem Zelt an Kälte, Dehydrierung und Hunger. Nur 18 Kilometer von ihrem nächsten Versorgungsdepot entfernt. Der Planer starb in dieser brutalen Eiswelt. Ein landesweit gefeierter Entdecker, der jedoch sein Ziel nicht erreichte. Amundsen hingegen kehrte sicher nach Tasmanien zurück, ohne einen einzigen Mann zu verlieren, und wurde von Königen und Landsleuten als Held gefeiert. Jetzt möchte ich dir etwas Wichtiges über diese beiden Rennen zum Südpol mitteilen. Das ist der wahre Unterschied zwischen den beiden Teams. Das ist es, was wirklich hinter Ponys und Hunden, Wandern und Skifahrern, Wissenschaftlern und Navigatoren steckt. Die Ponys waren nur ein Teil von Scotts Transportmitteln. Dieser Planer hatte eigentlich vier Optionen zur Auswahl. Ponys, Motorschlitten, Menschen und einige Hunde. Leider waren das alles nur Teiloptionen. Die Motorschlitten gingen schnell kaputt. Sie waren nicht unter polaren Bedingungen getestet worden. Außerdem schickte Scott die Hunde zurück zum Startlager, als er schon 3/4 des Weges zum Pol zurückgelegt hatte. Er glaubte nicht, dass sie das spaltenreiche Terrain gut durchqueren würden. Und die Ponys? Nun, sie kamen nur langsam und mühsam voran. Scott und seine Männer mussten jede Nacht Mauern aus Schnee errichten, um die Tiere vor den eisigen Wind zu schützen. Sie waren nicht für diese Kälte gemacht. Ihre Hufe sanken tief ein, ihre verschwitzten Felle froren auf. Sie kamen nicht weit. Dieser Mann wollte sich in gewisser Weise auf den Menschen als Zugpferd verlassen. Es war eine Quelle des Stolzes. Scott drückte es so aus.
Wenn eine Gruppe von Männern sich aufmacht, um aus eigener Kraft den Widrigkeiten zu trotzen, ist die Eroberung edler und glänzender.
Also legten sich Scotts Männer die Gurte an und zogen 90 Kilo Schlitten Schritt für Schritt zum Pol. Amundsen hingegen konzentrierte sich auf die grundlegenden Transportbedürfnisse. Er setzte Schlittenhunde ein, die für das Überleben in dieser kalten, eisigen Welt geschaffen waren. Sie waren pflegeleichte Transporteure. Sie konnten sich vor den eisigen Winden schützen und sich warm halten, indem sie Löcher in den Schnee gruben und sich darin verkriechten. Amundsen wusste, dass er diese Hunde zum Schlittenziehen brauchte. Ironischerweise marschierte Scott 9 oder 10 Stunden am Tag und versuchte verzweifelt, das Rennen zu gewinnen. Amundsen war nur 5 oder 6 Stunden am Tag unterwegs. Und doch kam er manchmal doppelt so weit wie Scott, denn die Huskies waren zuverlässig und bewegten sich schnell über das Eis. Wunderschön, nicht wahr? Eis und Schnee sind zwar schön anzusehen, aber sie können auch sehr anstrengend für die Muskeln sein. Eine weitere Sache, die Scott und seine Leute nicht bedacht haben. Das sind keine Werkzeuge, die man einfach in die Hand nehmen und sofort benutzen kann. Amundsen hingegen wusste, dass er und seine Männer sich auf das Skifahren vorbereiten mussten. Er wählte nicht nur erfahrene Skifahrer aus. Schon Monate im Voraus entwarf Amundsen spezielle Skier, Brillen und Hundegeschirre. Er testete jedes einzelne Teil und brachte es in eine bessere Form. Er entwarf auch bessere Zelte und baute seine Schlitten weiter aus. Dieser Mann wusste, dass es nicht einfach sein würde, über das Eis zu wandern. Er brauchte jede Hilfe, die er bekommen konnte. Scott jedoch war mit anderen Dingen beschäftigt. Er und seine Männer verfeinerten während des Winters zwar ihre Ausrüstung, aber sie verbrachten viel Zeit damit, Briefe zu schreiben, Sport zu treiben und sich gegenseitig Vorträge zu halten. Als es darum ging, sich durch die Eiswelt zu bewegen, entdeckte Scott, dass seine unhandlich waren und zum Umkippen neigten, möglicherweise weil sie auch überladen waren. Und die mangelnde Erfahrung seiner Männer im Skifahren würde sich gegen sie auswirken. Scott beschloss sogar, der Gruppe, die den letzten Marsch zum Südpol antrat, einen weiteren Mann hinzuzufügen, der nicht einmal Skier hatte. Und das bedeutete mehr Fußmärsche, mehr unnötige Mühen. Und was ist mit den Leuten, die die Expedition von Scott und Amundsen bildeten? Den Wissenschaftlern und den Navigatoren? Nun, das Fazit ist, dass Amundsen sich auf ein einziges Ziel konzentrierte: das Erreichen des Südpols. Aber Scott wollte auch als Wissenschaftler anerkannt werden. Also hatte er Männer dabei, deren Aufgabe es war, eine Vielzahl von Umweltbeobachtungen zu machen. Sie machten etwa 2000 Fotos. Sie sammelten auch eine Vielzahl von Steinen, die die Schlitten beschwerten. Die Schlitten waren auch mit wissenschaftlicher Ausrüstung beladen, sodass sie weniger Lebensmittel mitnehmen konnten. Auf dem Rückweg schafften es Scott und seine Männer oft kaum noch bis zum nächsten Lebensmitteldepot, bevor ihnen die Vorräte ausgingen. Scott hatte geplant, sein nächstes Lebensmitteldepot auf den 80. Breitengrad zu verlegen. Auf diese Weise wären die Vorräte für das erschöpfte Team, das vom Südpol zurückkehrte, in Reichweite gewesen. Doch auf der Vorbereitungsreise, die Scott zur Einrichtung der Depots nutzte, waren die Männer müde und die Ponys taumelten. Also beschloss Scott, 50 Kilometer vor seinem Ziel Vorräte abzuwerfen. Das erwies sich als fatal. Er und seine Männer legten sich hin und starben nur 15 Kilometer vor diesem wichtigen Depot. Amundsen jedoch erkannte die Notwendigkeit von Lebensmitteln auf dem ganzen Weg dorthin und zurück. Er sorgte dafür, dass mehr als genug Vorräte in seinen Depots waren. Und was noch wichtiger ist, er stellte sicher, dass sein Team sie erreichen würde, selbst bei dichtem Nebel oder Schneesturm. Er stellte eine Reihe von 10 schwarzen Flaggen auf, in einem Abstand von einer halben Meile auf beiden Seiten eines jeden Depots. Auf diese Weise konnten sie von einer Markierung zur anderen und diese wichtige Nahrung erreichen. Weißt du, was ironisch ist bei diesem Südpolrennen zwischen dem Planer und dem Flitzer? Amundsen, der Draufgänger, hat eigentlich besser geplant, weil er sich darauf konzentrierte, was er brauchen würde, um sein einziges wichtiges Ziel zu erreichen. Aber Scott, der Planer, ist tatsächlich hin und her gerannt und konzentrierte sich auf andere Dinge während des ganzen Weges zum Südpol mit tragischem Ausgang. Und ich glaube, das ist eines der wesentlichen Prinzipien über unser Rennen durch das Leben. Es ist einer der wichtigsten Faktoren, der bestimmt, ob wir unser Ziel erreichen werden oder nicht. Es ist leicht, sich ablenken zu lassen, wenn wir von Tag zu Tag reisen. Es ist leicht, Umwege zu machen. Es ist leicht, für Stolz uns hier und dort zu suchen, anstatt auf den Weg, der vor uns liegt. Erfüllen wir unsere Grundbedürfnisse? Amundsen hat dafür gesorgt. Es ist ein so wichtiger Bestandteil eines jeden Rennens, besonders unseres Rennens durch das Leben. Was uns als Menschen wirklich antreibt, ist hier drin. Es ist der Zustand unseres Herzens und unseres Verstandes, der uns den Erfolg sichert oder verwehrt. Denn hier liegen auch unsere größten Hindernisse. Um unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen, müssen wir grundlegende Hindernisse wie Schuld, Ärger und Unsicherheit überwinden. Das sind sozusagen die Elemente, die den Lebensweg wirklich durcheinander bringen können. Schuldgefühle zum Beispiel führen dazu, dass man Dinge wegschiebt, die man eigentlich braucht, wie Hunde, die schnell über das Eis laufen. Wut führt dazu, dass man auf dem Schnee herumstampft und ihn festklopft. Es lässt sich nach unten sinken, wie beim Wandern im Gegensatz zu Skifahren. Und die Unsicherheit zwingt einen dazu, zu viel hinzuzufügen, zu viel mitzunehmen und zu versuchen, seine Unzulänglichkeit zu überdecken. Wissenschaftliche Ausrüstung über lebenswichtige Nahrung, wenn man so will. Ja, Schuld, Wut, Unsicherheit, das sind die wahren Hindernisse, wenn es darum geht, im Leben voranzukommen. Wie gehen wir also mit ihnen um? Nun, ich glaube, es gibt einige spirituelle Qualitäten, die diesen allgemeinen Problemen entgegenwirken. Ich glaube, Gott hat uns gezeigt, wie wir unsere Grundbedürfnisse befriedigen können. Weißt du, was das genaue Gegenteil von Schuld, Wut und Unsicherheit ist? Nun, es ist Vergebung, Gnade und Liebe. Lass es mich erklären, indem ich dich auf die Bibel verweise, die klarste Karte der Menschheit über das menschliche Herz. Darin erkennt der Apostel Johannes die Probleme des menschlichen Herzens an und schreibt auf, was Gott gegen Schuld, gegen all unsere Schuld tun kann. Hör zu. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und wird uns unsere Sünden vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit reinigen. Wenn wir uns Gott gegenüber öffnen, unsere Probleme und Fehler offenlegen, erhalten wir Zugang zu dieser göttlichen Vergebung, die unsere Schuld auslöscht. Jesus Christus hat am Kreuz den Preis für all unsere Fehler und Versäumnisse bezahlt, sodass wir nichts mehr davon tragen müssen. Und es ist das Gefühl der Vergebung, das uns ermöglicht, auf der Reise des Lebens nach vorne zu schauen. Schuldgefühle lassen uns auf einen Fehler in der Vergangenheit zurückblicken. Sie lässt uns Dinge wegschieben, die wir wirklich brauchen. Aber Vergebung, ja, sie gibt uns einen klaren, positiven Fokus für den Weg, der vor uns liegt. Und hier ist die zweite Eigenschaft, die helfen wird. Das Gegenteil von Ärger, nämlich Gnade. Der Apostel Petrus drückt es folgendermaßen aus. Und nachdem ihr eine kleine Weile gelitten habt, wird der Gott aller Gnade, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, euch selbst wiederherstellen, bestätigen, stärken und aufrichten. Zorn reißt uns nieder, aber Gottes Gnade baut uns auf. Gottes Gnade stellt wieder her und bringt einen gnädigen Lebenswandel hervor. Es wäscht all die Bitterkeit weg, die uns wütend macht. Wir müssen nicht ständig herumtrampeln. Wir können uns sanft vorwärts bewegen, als ob wir auf Eis laufen würden. Und die dritte Eigenschaft? Wie gehen wir mit unserer Unsicherheit um? Nun, das Gegenteil von Unsicherheit ist Liebe. All diese Hindernisse, die die Unsicherheit aufbaut, sie sind alle da, weil die Liebe uns nicht aufgebaut hat. Hier ist der Apostel Johannes, der die beste Art der Liebe beschreibt, um ein starkes Leben aufzubauen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Gott der Vater schätzt uns als seine geliebten Kinder. Wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, werden wir vollständig in Gottes Familie aufgenommen. Wir werden als genauso wertvoll angesehen wie sein anderer Sohn, dieser heldenhafte Jesus, der ein perfektes Leben führte, damit wir gerettet werden können. Es ist diese göttliche Liebe, die der Unsicherheit wirklich entgegenwirken kann. Wenn wir wirklich geliebt werden, brauchen wir uns nicht zu verstellen. Wir müssen uns nicht verstecken. Unsere wahren Bedürfnisse können gestillt werden. Wir können die Nachschubdepots auslegen. Wir können all die emotionale und spirituelle Nahrung bekommen, die wir brauchen. Ja, ich glaube, es ist das, was Gott uns geben kann. Vergebung, Gnade und Liebe, was uns vorwärts bringt, was uns auf die bestmögliche Weise durch das Leben treibt. Deshalb ermutigt uns die Bibel. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Willst du dem Schmerz und der Schande entfliehen und an einem himmlischen Ort Zuflucht finden? Dann beginne den Lauf, der für uns vorgesehen ist. Beginne ein starkes Leben auf dem einzigen sicheren Fundament, Jesus Christus. Er wird dich vorwärts treiben. Er wird dich befähigen, diese Vergebung, diese Gnade, diese Liebe zu erfahren. Er wird dich den ganzen Weg zu unserem endgültigen Ziel führen, zur Rechten des Throns Gottes. Warum treffen wir diese Entscheidung nicht gleich jetzt, während wir beten? Lieber Vater, wir stehen vor vielen Hindernissen in unserem Leben. Wir möchten vorankommen. Wir möchten ein starkes Leben aufbauen, ein gutes Rennen laufen. Aber Schuld, Wut und Unsicherheit stehen uns im Weg. Also vertrauen wir auf diesen Jesus Christus, der ein so gutes Leben für uns hingegeben hat. Wir beschließen, ihn als Erlöser und als unser leuchtendes Vorbild zu betrachten. In Jesu Namen. Amen. Die Geschichte des großen Rennens zum Südpol hat die Menschen seit über 100 Jahren fasziniert und inspiriert. Sie erinnert uns auch daran, dass wir alle Teilnehmer sind an dem großen Wettlauf des Lebens. In diesem Rennen stehen wir alle vor Hindernissen und Herausforderungen. Wenn dir die heutige Reise gefallen hat, besuche uns nächstes Mal wieder, wenn wir gemeinsam eine andere Reise des Lebens teilen und eine weitere, neue und zum Nachdenken anregende Perspektive auf den Frieden, die Einsicht, das Verständnis und die Hoffnung erfahren, die uns nur die Bibel geben kann. The Incredible Journey ist wirklich Fernsehen, das Leben verändert. Bis zum nächsten Mal erinnere dich an das endgültige Ziel der Reise des Lebens. Nun, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Es wird kein Tod mehr geben, noch Leid oder Geschrei. Es wird kein Schmerz mehr geben, denn das Frühere ist vergangen.